Hase.
Hallo, liebe Kirsten.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu Jan-Uwe Rogges Podcast. Wir haben uns sehr, sehr lange nicht gesehen.
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht, Jan-Uwe, wann wir unsere letzte Folge aufgenommen haben.
Ja, ich glaube, vor einem Vierteljahr oder so. Ne?
Ich würde fast denken, es ist noch länger her. Aber wir sind wieder da.
Wir sind wieder da, ja.
Zum Anfang des Jahres 2024.
Ja.
Bist du gut in das neue Jahr gekommen, Jan-Uwe?
Ja, hervorragend reingekommen, wie immer. Ruhiges Weihnachten, traditionell natürlich mit einem Besuch im Hamburger Michel, Mitternachtsmette. Ja, und dann Silvester, immer Besuch auf dem Theaterschiff in Hamburg und dann danach ein gemeinsames Essen. Und dann wurde in diesem Jahr Gott sei Dank nicht so viel geknallt, war auch sehr schön. Ja, und jetzt geht das sozusagen wieder seinen Gang.
Hattest du eine kleine Pause von deinem beruflichen?
Ich hatte eine Pause. Im Dezember hatte ich eine wirkliche Pause. Und es fängt jetzt wieder an, bin ich am 23. März. Nee, Entschuldigung, 23. Jänner. Sag Jänner, weil das in Wien losgeht. Oh. In Wien mit 3 Veranstaltungen. Und auch Wien-St. Pölten. Und darauf freue ich mich. Auch, dass es jetzt dann wieder auch losgeht.
Ja, und Wien ist ja auch ein schöner Ort, ja, um in das Jahr zu starten.
Das ist ganz toll. Und es ist auch, sind sehr unterschiedliche Locations. Mhm. Es ist einmal an einem Gymnasium und einmal an einer, ja, Volksschule, so heißt das da, Volksschule. Und dann in St. Pölten bin ich im Bildungshaus St. Hippolyt. Ja, und da geht es dann sozusagen los. Und dann in diesem Jahr, in diesem ersten Halbjahr, ich mache ja mit Matthias Jung, sind wir ja zusammen die Pubertätsdocs und machen ja unser Programm über Pubertät, Loslassen und Halt geben. Und da sind wir dann in diesem ersten Halbjahr an verschiedenen Orten auch. Wir sind in Delbrück, in Westfalen, wir sind in Bagdeheide im kleinen Theater natürlich, in Neumarkt in der Oberpfalz sind wir. Und dann am Ende Mai, am 27. Mai, sind wir in Almar Hoppes Lustspielhaus.
In Hamburg.
In Hamburg. Und werden dort in einem, ja, renommierten Haus unser Programm spielen.
Ja, ihr funktioniert ganz gut zusammen, ihr beiden, oder? Ich glaube, ihr wart doch in Bagdeheide im letzten Jahr und das war ein großer Erfolg.
Das war volle Kanne. Das war volle Hütte. Und weil die Hütte so voll war und nicht alle reingekommen sind, haben wir jetzt am Ende März, ich glaube 26. oder 27. März, haben wir das Programm nochmal. Und wollen mal gucken, ob wir die Hütte wieder rocken können.
Also an alle, die dich sowieso gerne einmal wieder sehen würden in Hamburg und rund um Hamburg und auch vielleicht beim letzten Mal mit Matthias Jung, so heißt der, ne?
Der Matthias, ja, Matthias. Matthias ist übrigens ganz viel auch unterwegs. Mhm. Matthias war jetzt gerade bei den Berliner Wühlhumpenmäusen. Also der ist ja schon auch ein sehr renommierter, auch guter Kabarettist. Und ja, wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam auf der Bühne dann, ja, unseren Spaß haben.
Und der Matthias, der bringt ja auch viel aus seiner Praxis mit. Der ist Lehrer, oder?
Matthias ist Wahllehrer.
Wahllehrer, okay.
Wahllehrer, macht aber auch viele Lehrerfortbildungen. Und ja, und 50% ist er eben Kabarettist und macht das wirklich klasse.
Also ihr seid gemeinsam komödiantisch auf der Bühne unterwegs?
Ja, wir sind sehr mit sehr viel Spaß und sehr viel Freude auch unterwegs, weil wir auch so so einen ähnlichen Ansatz haben, ne? Mit Humor und auch mit ein Stück weit Leichtigkeit. Natürlich auch mit einer gewissen Bissigkeit, ne, da, das ist schon auch so, und dass vielleicht die eine oder der andere sich auf den Schlips getreten fühlt, gehört mit dazu. Aber es geht ja auch ein Stück weit um lustvolle Wiedererkennung, ne, wenn man mit Pubertierenden unter einem Dach lebt. Und das macht auch Spaß. Natürlich macht das Spaß. Aber du musst natürlich auch präsent sein auf der Bühne. Ne? Du musst da sein. Und ja, das ist dann schon auch eine Herausforderung, dann so vor so vielen Leuten zu spielen. Da muss auch jedes Wort stimmen, ne? Weil es auch manchmal ja so auch ja, hart ist. Das kannst du auch nicht zurücknehmen. Das ist dann gesprochen. Und das ist dann raus. Aber es ist einfach auch toll, so nach ja, 2-2,5 Stunden, dann hast du auch den Saal im Griff. Und das Publikum hat dich auch im Griff. Ja.
Dazu fällt mir gerade ein, Jan-Uwe, ich habe vor kurzem bei Freundinnen eine Frau getroffen, die arbeitet als Familientherapeutin in Berlin. Und dann erzählte ich von dir und sie sagte sofort, oh ja, ich glaube, ihre Kinder sind jetzt so Mitte 20, und erzählte, dass sie Bücher von dir gelesen hat. Und ich fand das ganz spannend, weil wir so ein bisschen über verschiedene Generationen sprachen und ich dann sagte, es gibt ja mittlerweile auch jüngere ErziehungsberaterInnen, die auch Bücher verfasst haben, vielleicht auch manchmal noch neuere Ansätze mit reinbringen. Und sie war sofort sehr bei dir und sagte, ach, aber ich finde immer noch, dass was Jan-Uwe Rogge schreibt, was er vermittelt, ist sehr besonders. Und sie hat davon gesprochen, das fand ich ganz schön zu hören, dass sie das gar nicht unbedingt, ich sag jetzt mal, Neueres vermisst oder ja, also dass sie immer noch davon sprach, dass das, wie du auf Eltern schaust, wie du auf familiäre Strukturen schaust, das fand ich, war sehr schön umschrieben, weil sie das als so besonders nochmal hervorhob.
Ja, also so zwei Gedanken dazu.
Ja.
Im Alten Testament, im Buch Prediger oder auch der Kohelet, steht ein wunderbarer Satz. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist alles schon gesagt. Und in der Tat, man kann über Achtsamkeit und Wertschätzung nichts Neues sagen. Ne? Das ist gesagt, das stimmt auch. Das sind zwei Haltungen, die da sind. Du musst aber auch diese Achtsamkeit und Wertschätzung vorleben, sozusagen. Du musst authentisch sein. Und mit dem Bücherschreiben ist es allein nicht getan. Du musst auch das, was du da geschrieben hast, auch ein Stück weit leben. Du musst authentisch sein. Und das fällt mir auf, dass das bei jüngeren Kollegen und Kolleginnen so häufig nicht da ist. Mhm. Obgleich die eine ganze Menge wissen. Ich glaube, sie wissen in mancherlei Hinsicht mehr, als ich in manchen Momenten weiß. Aber es kommt häufig nicht rüber. Es kommt angelesen, es kommt theoretisch rüber. Und das, glaube ich, macht es dann das Besondere mit mir beispielsweise. Ne? Also ich erlebe das ja nun auch, und das ist das Zweite. Ich kriege jetzt ja schon die Mütter, die jetzt Mütter sind, deren Mütter einst bei mir auf Seminaren und Vorträgen waren. Mhm. Die kommen ja wieder zu mir und berichten davon, wie ihre Eltern, meistens waren es ja Mütter, ja, mit mir in Kontakt waren. Also, wenn man so will, habe ich jetzt eine zweite Generation. Mhm. Eine zweite Generation an Eltern, insbesondere Müttern, die zu mir kommen und, ich weiß nicht, so ein Stück weit Weisheit, glaube ich, auch abholen wollen. Also ich habe ja, ich bin ja nun schon 40 Jahre in dem Job. Und manches von dem, was ich damals gesagt habe, sage ich noch heute. Aber manches von dem, was ich damals gesagt habe, ist gar nicht so rübergekommen, weil ich so jung war. Ich war damals 40 oder Ende 30, Anfang 40. Und diese Sätze hören sich natürlich heute anders an. Es sind die ähnlichen Sätze. Ich merke das immer wieder, wenn ich so Bücher mir angucke, die ich vor 30 Jahren geschrieben habe, wo ich dann denke, ja, das hast du ja damals schon formuliert. Und du formulierst es immer noch.
Und du spürst aber heute eine andere Reaktion darauf oder eine andere Wirkung?
Das Witzige ist, ich spüre eine ähnliche Reaktion.
Okay.
Das Witzige ist, das ist das Witzige. Das ist der Humor. Gelacht wurde immer. Das Gefühl, erleichtert zu sein, nach Erleichterung, nach Gelassenheit. Dieses Gefühl bringe ich möglicherweise jetzt noch mal anders rüber. Oder man kann auch umgekehrt sagen, dieses Gefühl, ja, auch Gelassenheit zu erfahren, Erleichterung zu bekommen. Es mag sein, dass dieses Bedürfnis in den letzten 20, 25 Jahren stärker geworden ist. Weil so dieser Druck, ich muss es richtig machen, ich darf keine Fehler machen, dass dieses Bedürfnis auch nach du machst es schon, du schaffst es schon, du musst nicht jeden Tag perfekt sein, dass dieses Bedürfnis, denke ich, schon stärker geworden ist. Was ja auch wieder bemerkenswert ist, die Fragen, die kommen, sind ja so ähnlich. Ob es um das Aufräumen, ob es um die Schimpfworte, ob es ums Schlafen geht, ob es ums Essen geht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also das ist schon erstaunlich.
Ja, aber ich würde ja auch schon sagen, dass du ein bisschen deiner Zeit voraus warst. Und also wenn du jetzt von vor 40 Jahren sprichst, es war ja schon sehr besonders, was du Eltern dort vermittelt hast, was du in die Welt getragen hast in Bezug auf Kindesentwicklung, auf einen Umgang mit Themen für Eltern, wovon du sprachst ja gerade von der Erleichterung. Und das ist, glaube ich, auch so wesentlich neben all deinem Wissen, dass du es schaffst, Menschen ein bisschen Last zu nehmen. Also auch Informationen weiterzugeben, aber ja mehr bei Ressourcen anzusetzen, Humor mit hineinzubringen und auch ein bisschen die Last zu nehmen.
Ich bin ja gefragt worden, was anders ist. Und ich denke, dass ein Aspekt in den letzten zwei Jahrzehnten ist, dass ich viel stärker auf kindliche Entwicklung eingehe. Dass ich versuche, Eltern zu vermitteln, dass Kinder eben als beschriebene Blätter in diese Welt kommen und nicht als unbeschriebene, ne, die man dann sozusagen nach seinen Wünschen bekritzeln kann, sondern auch ernst zu nehmen, was die Kinder mit in diese Welt bringen und dass manches, was die Kinder an den Tag legen, nicht Ausdruck von fehlerhafter Erziehung ist, sondern schlichtweg von Entwicklung, Entwicklungsprozessen eines Kindes auch ist. Und dass in jedem Entwicklungsschritt nicht nur der Fortschritt drin ist, sondern automatisch auch etwas, was man vielleicht nicht haben will. Also das auch den Eltern zu vermitteln, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Moment. Also nochmal anders formuliert, also auch ich habe mich natürlich in den letzten 40 Jahren entwickelt, Wobei auf der anderen Seite immer wieder auch der Satz kommt, und ich kriege ja ganz viele Einladungen. Herr Rocke, Sie waren vor, ich hatte das im letzten Jahr, Sie waren vor 25 Jahren schon mal da. Und dann kommt sofort die Frage, erinnern Sie sich noch? Ich erinnere mich natürlich nicht mehr. Aber manchmal erinnere ich mich an Räume.
Ja.
Und sehe dann Leute wieder vor mir. Oder ne, ich, das Licht oder die Anfahrt oder wie auch immer. Und ja, das ist dann schon auch was, also ist ein schönes Gefühl, dass ich ein Stück weit auch Menschen begleitet habe. Ne, das war ja nicht nur ich. Also es ist der Jesper Juhl gewesen, der verstorbene Kollege, der sehr wertgeschätzte Kollege, oder der Schweizer Lago, der Arzt, der ganz tolle Bücher geschrieben hat. Also es waren ja immer ein paar auch ja, aus auch meiner Sicht Wegbegleiter, die wichtig waren. Und dann kommt natürlich so etwas hinzu, das Kurzzeitgedächtnis auch pädagogischer Entwicklung. Ne? Also heute redet man von Bedürfnisorientierung und die Bindung wird sehr hoch geschätzt. Aber doch sind alles Begriffe, die ich vor 40 Jahren auch schon formuliert habe. Ich habe sie, wenn man so will, nebenbei formuliert. Oder dann, Kinder brauchen Grenzen. Das war ja vor 30 Jahren, war das ja, sollte das ein Titel sein, der provoziert. Mhm. Aber nicht in dem Sinne, dass die Kinder nun, dass man wieder in eine autokratische Erziehung reinkommt, sondern dass man nachdenkt. Also, wenn ich heute von Alexander Neal erzähle, selbst bei Studenten und Studentinnen sagt der Name kaum noch was. Mhm. Kaum noch was. Bei den Eltern sagt er gar nichts mehr. Mhm. Und ich muss dann überhaupt erstmal erzählen, was da war. Mhm. Was das für eine Diskussion war. Oder auch, wie Alexander Neal in Deutschland komplett missverstanden worden ist. Der hat ein Buch geschrieben über Autorität und in Deutschland ist daraus geworden anti-autoritäre Erziehung. Und der war über diesen Titel schlichtweg sauer, weil er gesagt hat, ich bin eine Autorität. Und in meiner Schule, er hat zwar nicht gesagt, wird gemacht, was ich will, er hat schon gesagt, es wird gemacht, was ich will, aber ich höre mir meine Schüler und Schülerinnen auch an. Die dürfen sozusagen auch mit mir diskutieren. Aber ich bin eine Erzieherpersönlichkeit. Und dass diese Begriffe ja auch bei uns dann gar nicht mehr aufgegriffen werden. Mhm. Das, klar, jetzt seit 15 Jahren gibt es den Begriff der neuen Autorität sozusagen. Aber ja, bei all den theoretischen Diskussionen, die da gelaufen sind, das ist das eine. Das andere ist, der Erziehungsalltag ist ja weitergelaufen. Mhm. Und die Fragen sind immer noch da. Also nicht nach dem Motto, ja, jetzt ist aber eigentlich genug, Sie müssten es doch wissen. Nein, das fängt ein Stück weit immer wieder auch von vorne an. Und so sehr Eltern ja auch, viele Eltern gut vorbereitet sind, aber wenn dann das Kind ganz praktisch da ist, du den Alltag mit diesem Kind leben musst, dann ist Schluss mit Theorie. Ne? Dann ist dieses Kind da und dann artikuliert das Kind auch seine Bedürfnisse und seine Interessen. Und dann fordert es auch diese Interessen ein und möchte es auch befriedigt haben. Das ist das eine, ne? Und natürlich haben die Eltern auch wieder ihre Interessen. Mhm. Als Mutter, als Vater oder auch als Mann und Frau. Und diese Dynamik, die ist ja ähnlich geblieben. Ne, wenn ich also heute immer höre von einer Eltern sagen, wir wollen bedürfnisorientiert erziehen, das ist ja wunderbar. Und beim bedürfnisorientiert denken sie an die Kinder. Und meine Frage ist, wie geht's euch denn? Mhm. Wo bleibt ihr schlichtweg mit euren Bedürfnissen, die ihr auch habt? Und da kommt, glaube ich, dann diese Erfahrung rein, die ich natürlich in diesen 40, 45 Jahren gesammelt habe. Und dann kommt natürlich auch aus meiner Sicht die Gelassenheit rein. Gelassenheit nicht als Gleichgültigkeit, sondern auch, ich muss zulassen. Ne? Ich muss auch passieren lassen. Für mich ist ja immer noch von John Lennon dieser wunderbare Satz, während du Pläne schmiedest, passiert das Leben. Dieser wunderbare Satz. Ne? Also du kannst so und so viel planen, aber ja, das Leben geht seinen ganz eigenen Gang.
Ja, Jan-Uwe, ich bin gerade noch so in dem, was du gerade erzählt hast. Ich muss mal kurz meine Gedanken sammeln. Ich hatte gerade den Gedanken der Authentizität, mit der du eingestiegen bist, als es gerade oder vorhin darum ging, dass ich ansprach, ob deine Methode in Bezug zu neueren, wie nenne ich das jetzt, ErziehungsberaterInnen, die sich auch online viel wiederfinden. Daran dachte ich gerade und ich finde, es passt aber auch zu dem, was du eben angeführt hast. Ich erinnere mich, so vor 25 Jahren war ich auch viel in solchen Communities, wo es um die antiautoritäre Erziehung ging. Summer Schools, freie Schulen und das, was du gerade umschrieben hast, da auf Bedürfnisse, bedürfnisorientiertes Handeln zu schauen. Und ich oft Eltern erlebt habe, die in der Überforderung waren. Und dann über sich selbst sie waren frustriert, weil sie sich solch einen hohen Standard gesetzt haben. Und dann aber gemerkt haben, ich komme in eine Überforderung, wenn ich es gar nicht aushalten kann, dass ich meine Bedürfnisse aufgebe, um nur bei den Bedürfnissen meiner Kinder zu sein. Mhm. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und dann wieder in alte Strukturen gerückt sind und sich auf einmal in einem sehr autoritären Stil wiedergefunden haben und dann sehr verzweifelt waren, weil ihr Ideal, sie eigentlich, na, zerstört wäre jetzt zu viel, aber sie schon sehr hat zweifeln lassen. Ja. Weißt du, diese Diskrepanz? Ja.
Also man kann das ganz gut festmachen an dieser Wenn-Dann-Formulierung. Mhm. Die Eltern wollen diese Wenn-Dann-Formulierung vermeiden und alles, was damit verbunden ist, weil sie selber diese Wenn-Dann-Formulierung als autokratisch empfunden haben. Also ich nenne das immer autokratisch, weil ich das Wort autoritär sich eherleitet hat aus Autorität. Und ich denke, dass Autorität schon sehr wichtig ist. Also die das als sehr autokratisch empfunden haben. Also solange du die Füße unter meinen Tisch setzt. Also es wird gemacht. Und dann sind das natürlich Formulierungen gewesen, wenn du jetzt nicht aufräumst, ne, dann gibt es eine Woche lang kein Fernsehen. So diesen Satz im Zustand von hormoneller Irritation. Und die Kinder genau wussten, ne, du bist morgen beim Kegeln und Mama ist zu Hause und mit der werde ich schon fertig. Mhm. So, also die haben ja diese Erfahrung gemacht. Das heißt ja nun nicht, dass die Formulierung schlecht ist, sondern dass der Inhalt und das pädagogische Handeln, was damit verbunden ist, ein Problem ist. Natürlich wollen Kinder auch erfahren, was passiert, wenn sie nicht das machen, was eine Person von ihnen verlangt. Und ich finde Kinder gut, dass sie das auch austesten. Nur, wenn ich das weiß, muss ich mir natürlich vorher was überlegen. Und zwar im Zustand von absoluter geistiger Klarheit. Mhm. Und dann muss ich mir auch überlegen, halte ich das auch aus? Kinder sind immer einen Schritt weiter Und auch das vergessen viele, sind immer einen Schritt weiter. Kinder haben natürlich immer auch Konsequenzenkiller. Das heißt, ich kann eine noch so wohl dosierte Konsequenz formulieren, dann kommt das Kind und sagt, du hast mich nicht mehr lieb. Oder alle anderen dürfen. Und dann fange ich an nachzudenken. Mhm. So, und das auch, also dieses ganz Alltagspraktische, mit in den Alltag auch rein zu denken, das denke ich, ist das ganz Entscheidende. Und das kommt mir dann eben doch häufig bei Kolleginnen oder auch Kollegen zu kurz, dass sie völlig abstrakt sind oder dass sie Tipps geben im Konjunktiv. Du müsstest mal. Das bringt nichts, sondern wenn du eine Mutter und Vater da hast, dann musst du die Situation konkret durchspielen, durchdenken. Du musst auch herausfinden, wo ist dein Haker, der innere Haker, den du hast. Das heißt also, es ist durchaus sehr mühselig, darüber nachzudenken. Und der andere Gesichtspunkt, den hast du angedeutet, ist, dass das innere Kind dir immer einen Streich spielt. Das innere Kind, was da ist. Das ist mir aber auch erst nicht sofort klar geworden vor 40, 45 Jahren. Das ist mir später klar geworden, dass du ja immer auch Teile von dir in dir hast. Von früher. Dieses innere Kind, was gelitten hat. Dieses innere Kind, was die Bedürfnisse nicht befriedigt bekommen hat. Und du mit einem Mal dir im Laufe deiner Entwicklung geschworen hast, das passiert mir nicht. Also mein Kind soll es einfach besser haben. Und das ist etwas, wo du dir wieder was auflegst. Das heißt, du versuchst nicht dein inneres Kind zu heilen, sondern du versuchst das Kind vor dir zu heilen, dein Kind, und versuchst alles richtig zu machen. Und da scheiterst du, weil dieses innere Kind dann ja immer noch unbefriedigt ist. Du machst es nur nach außen, versuchst du es zu heilen. Und ich vergesse nie einen Satz eines Mädchens in der Beratung, so Anfang der Pubertät, war 11 Jahre, die zu mir gesagt hat, meine Mama will mein Bestes, was bleibt für mich? Hm. Das ist ein Wahnsinnssatz, ne, der diese nach außen geleitete, nach außen gerichtete ebenso anspricht wie das innere Kind, was immer noch nicht geheilt wurde.
Ja, und umso wichtiger, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen, Jan-Uwe. Ich versuche das gerade zusammenzufassen, worüber wir heute sprachen. Ich finde, umso wichtiger ist es, dass es Räume gibt, dass es Literatur gibt, ja, dass es Veranstaltungen gibt, ob bei dir live oder auch über Social Media. Und ich finde auch, dass unterschiedliche Ansätze gut und wichtig sind, um mir als Eltern Verschiedenes rauszupicken. Ja, gerade was du noch umschrieben hast, all das, die Anteile, die wir in uns haben, kindliche Anteile, dann auf einmal Eltern sein. Ja, sehr herausfordernd und anspruchsvoll sind. Und wie gut, dass es dich gibt, Jan-Uwe. Sowieso. Und erst recht für Eltern.
Ja, das war schön, dass du das mit deiner Freundin da erzählt hast, deren Bücher im Regal stehen und die eine oder andere Spur, Lebensspur hinterlassen hat. Das erfüllt mich immer auch, ja, mit Stolz, muss ich schon sagen, und auch, ja, du hast etwas dazu beigetragen, dass es dieser Mutter oder diesem Vater, dass es diesem Elternpaar etwas anders geht.
In diesem Sinne, Jan-Uwe, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch, war schön.
Fand ich auch. Bis bald, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Bye, bye.